mein, ich habe ja selbst eine Karbacher Vergangenheit, die liegt zwar jetzt auch schon 13 Jahre zurück. Zu meiner Zeit, als es die ersten Rheinland-Liga-Derbys mit Emmelshausen gab, da war weder im Vorfeld noch im Nachklapp zu spüren, dass es 13 Jahre später mal ein Verein ist. Ich glaube, es wird immer weiter so gehen müssen. Es wird öfter kommen. Ja, selbst Fatih Çift hat vor ein paar Tagen in unserem Interview gesagt, dass man eigentlich auch in Koblenz Kräfte bündeln müsste, um vielleicht auch wieder dahin zu kommen, wo vielleicht, sagen wir mal, der größte Koblenzer Verein dann auch schon mal war.
Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sportsfreunde, dem Fußballpodcast der Rheinzeitung. Mein Name ist Lukas Erbelding, ich bin Sportreporter bei der RZ und in dieser Folge werden wir einen Wintercheck machen. Es geht um eine Liga, die unser ganzes Verbreitungsgebiet im Prinzip abdeckt. Wir wandern von Koblenz bis an die Nahe, vom Westerwald in den Hunsrück. Wir sprechen über die Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar. Noch befinden sich die Vereine in der Winterpause, aber die Vorbereitung läuft natürlich schon auf Hochtouren und bei unseren 7 Teams hat sich natürlich auch einiges getan. Darüber wollen wir sprechen und mit mir meine ich nicht nur meine Wenigkeit, sondern einen weiteren Kollegen, der hier im Studio ist. Ich darf Mirko Berndt begrüßen, ebenfalls bei der Rheinzeitung Sportreporter. Mirko, schön, dass du da bist. Grüß dich.
Ja, hi Lukas, ich freue mich da zu sein und meine Expertise bei euch Sportsfreunden mal abzugeben.
Ja, die hast du auf jeden Fall mehr als ich, dafür bist du hier. Du beschäftigst dich in deinem Alltag im Prinzip in erster Linie um die Oberligisten, um unsere Oberligisten, auch um die Rheinlandliga-Vereine. Aber ich glaube, heute bist du auf jeden Fall der richtige Mann am richtigen Ort. Ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange, legen direkt los und schauen uns im Tabellenkeller erstmal um. Ich habe mir gedacht, dass wir das so ein bisschen in 3 Pakete verpacken. Die beiden Mannschaften, die noch ziemlich weit unten im Tabellenkeller stehen, also die Eisbachtaler Sportfreunde und der SC Ida Oberstein. Dann schauen wir uns die 2 Koblenzer Vereine an, die noch ein bisschen nach unten schauen müssen. Und zum Abschluss als 3. Paket haben wir dann das Spitzentrio. Gehen wir direkt in den Westerwald, würde ich sagen, zu den Eisbachtalern, die stehen jetzt in der Winterpause auf Platz 17 mit 15 Punkten, sind ordentlich gestartet mit einem 5:0 gegen den SC Ida Oberstein. Witzigerweise war der Jahresabschluss auch ein Sieg in Ida Oberstein, dazwischen nochmal einen Sieg geholt, aber ansonsten war da nicht so wahnsinnig viel zu holen. Wie ist denn, Mirko, aus deiner Sicht die Saison der Eisbachtaler bisher gelaufen, wenn du das so mal beurteilen kannst?
Gut, wenn ich jetzt den Trainer Thorsten Wörsdörfer da zitieren könnte oder was der Wörsi sagen würde, wäre wahrscheinlich, wir haben beim Verband beantragt, nur noch gegen Ida Oberstein spielen zu können. Dann wärst du natürlich mit 102 Punkten auch Meister. Aber ja, er ist halt immer auch da mit einem lockeren Spruch dazwischen zwischendrin gut für. Und klar, es war aber auch nur ein Sieg dann zusätzlich, glaube ich, gegen Eppelborn. Und mit dieser Leistung wird es halt eng, ja, wenn es dabei bleibt, mit nur 3 Siegen in der ganzen Runde bis zum Winter. Und andererseits waren auch viele, viele enge Spiele bei Eisbachtal dabei. Es gab, glaube ich, nur mal so 2 Ausreißer mit einem 0-5 gegen Koblenz und einem 3-7 daheim gegen Worms. Aber ansonsten sind sie halt immer auf Augenhöhe. Klar, es ist Eisbachtal-like immer auch eine junge Mannschaft, die vielleicht auch anfällig ist und gerade vielleicht in so engen Spielen das auch den Ausschlag gibt, warum ein Spiel dann vielleicht mal mit einem Tor bloß für den Gegner ausgeht. Und da müssen sie halt aus meiner Sicht vielleicht noch wachsen jetzt, kommen ja auch ein paar Spieler zurück jetzt, wie Jerome Tsai oder Tommy Prühl, die verletzt waren. Der Kader ist immer noch wahrscheinlich trotzdem sehr dünn, es gibt keine zweite Mannschaft, die A-Jugend ist in der Regionalliga jetzt auch nicht so wie in den letzten Jahren, da hast du nicht vielleicht den Fundus auch nachzufüllen mit Leuten, die direkt auch Oberliganiveau haben und dadurch wird es mit Sicherheit schwer, ja, die Kurve zu kriegen. Aber ich glaube so, wenn du die Moral siehst, auch jetzt letzte Folge von euch mit Hachenburger Pilzcup,
genau, ja,
haben die Eisbachtaler dann auch gezeigt, da ist Zusammenhalt da, ja, es ist eine gute Truppe, ja, ist ein guter Geist drin, auch ein Trainer, der, wie gesagt, mal einen lockeren Spruch hat, aber glaube ich intern auch genau weiß, wann er die Zügel anziehen muss. Und ich glaube, da ist schon was noch zu machen, allerdings aus meiner Sicht muss dann dieses Nachholspiel gegen Auersmacher gewonnen werden, dann bist du, glaube ich, auf 4 Punkte dran an Ida und Ludwigshafen. Und dann kann noch was gehen. Wenn es verloren wird, ist es halt schon auch ein großer Abstand.
Ja, genau. Hast du den Pilzcup angesprochen, da war ich ja auch vor Ort, habe die Eisbachtaler gesehen. Klar, Halle und draußen ist natürlich nochmal ein Unterschied, aber da hat man schon gesehen aus meiner Sicht, dass das eine junge Mannschaft ist, die Fußball spielen kann, Fußball spielen will, da ihre Qualitäten hat. Und das Turnier haben sie auch sehr ernst genommen und ja, bis zum Ende durchgezogen. Da hat man schon gesehen, was in puncto Zusammenhalt gehen kann. Klar, 28. Februar aus Sicht von den Eisbachtalern wird es natürlich ganz wichtig. Hast schon gesagt, zu Hause gegen Auersmacher. Da wäre ein Sieg auf jeden Fall gut, um da den Anschluss wieder herzustellen. Genau. Wenn wir über unseren nächsten Verein direkt mal sprechen, die werden froh sein, hast du schon angedeutet, dass die nicht mehr gegen Eisbachtal spielen müssen. Der SC Ida Oberstein, die stehen auf Platz 14 aktuell mit 22 Punkten, also ein bisschen besser unterwegs als die Eisbachtaler. Und bevor wir jetzt über den SC weiterreden, werden wir mal einen weiteren Kollegen zu Wort kommen lassen, der in Ida Oberstein im Kreis Birkenfeld beheimatet ist und sich da, sag mal, besonders gut auskennt, der Sascha Nicolai. Den habe ich oder haben wir mal um eine kurze Einschätzung gebeten, wie er die bisherige Saison von Ida sieht. Und das hat uns der Sascha gesagt.
Der SC Ida Oberstein ist in dieser Saison wieder mit dem Ziel in die Oberliga-Runde gegangen, die Klasse zu halten. Allerdings war es so, dass der Kader deutlich stärker schien als in der vergangenen Saison. Und so sind viele im Umfeld des SC davon ausgegangen, dass es eine ruhigere Saison ohne Abstiegssorgen werden könnte. Daran hat auch nichts geändert, dass Tomasz Kakala, der alte Trainer, immer wieder gewarnt hat und immer wieder klargestellt hat, dass nur der Klassenverbleib das Ziel sein kann. Und der SC ist dann großartig in die Saison gekommen, hat den FV Engers 3:1 geschlagen, hat dann aber Schwierigkeiten bekommen und die sind immer größer geworden. Das Problem, was sich dann gestellt hat, ist, dass Tomasz Kakala nach eigenem Bekunden etwas den Draht zu seiner Mannschaft verloren hat. Die Ergebnisse sind ausgeblieben und die Probleme waren ähnlich. Auffällig war, dass die Mannschaft große Defensivprobleme gehabt hat, viel zu viele Gegentore, viel zu viele leichte Gegentore kassiert hat. Letztlich ist Tomasz Kakala immer mehr unter Druck geraten, genauso wie der SC natürlich auch, der immer weiter abgerutscht ist. Beim SC hat man dann versucht, Tomasz zu stützen, hat ihm zunächst Marco Reich als Berater zur Seite gestellt, aber auch das hat nicht wirklich gefruchtet und am 1. Oktober nach einer 1:5 Niederlage in Dieflin war dann für den Tomasz Kakala Schluss. Was übrigens sehr schade ist, denn Tomasz Kakala hat für den SC Oberstein ganz ausgezeichnete Arbeit geleistet. Ist es dort nicht einfach zu arbeiten. Das Umfeld ist kritisch und schwierig. Und Tomasz Kakala hat es geschafft, die Mannschaft souverän durch eine Verbandsliga-Saison zu führen, dort Meister zu werden, dann aufzusteigen und dann die Mannschaft auch im ersten Jahr in der Oberliga zu halten. Das ist eine herausragende Trainerleistung, die am Schluss ein bisschen zu kurz gekommen ist. Am 1. Oktober nach dem 1:5 gegen Dieflin musste Kakala gehen. Marco Reich hat dann endgültig übernommen und hat dann auch sofort einen Draht zur Mannschaft gehabt und hat es auch relativ rasch geschafft, das Team zu stabilisieren. Es ist trotzdem für den Rest der Saison so, dass der SC bis zum Schluss gegen den Abstieg spielen wird. Die Hypothek aus dem ersten Saisondrittel ist einfach sehr groß und es wird wichtig sein, dass der SC gut in die zweite Saisonhälfte kommt und dass seine Achse stehen bleibt. Die hat Ida nämlich mit Kevin Kraus, dem Innenverteidiger, nach wie vor ein ganz wichtiger Mann. Davor auf der 6 Ramzi Ferjani und natürlich mit Kapitän Flavius Bodisere über die Seite. Dessen Ausfall zu Beginn war natürlich auch ein Grund, warum es so schwierig gelaufen ist für die Iderin, warum Tomasz Kakala letztlich seinen Trainerjob verloren hat. Flavius Bodisere ist in der Art und Weise, wie er spielt, fast nicht zu ersetzen. Und natürlich ist es so, dass der SC nach wie vor auf Florian Zimmer vertrauen kann, der Zimmerservice liefert, wenn es nötig ist. Diese Saison auch schon wieder 9-mal.
Ja, vielen Dank, Sascha, für diese Einschätzung. Er hat schon einiges erzählt, Mirko, aber vielleicht hast du ja noch was zu ergänzen. Also es hat sich einiges getan beim SC Ida mit Blick auf die Trainerposition, wir haben es gehört. Marco Reich hat dann übernommen, Ex-Profi, Ex-Nationalspieler, großer Name. Und ja, beim Blick auf die Tabelle sind sie bei der Musik und sie haben dann auch in ihrem ersten Spiel durchaus eine machbare Aufgabe vor der Brust, wenn ich das hier richtig sehe, gegen Eppelborn, gegen das Schlusslicht. Also da könnte dann noch einiges gehen für Ida. Wie siehst du das?
Ja, sehe ich genauso. Ich will auch dem Sascha natürlich nicht widersprechen, weil ich glaube, wenn einer die Ahnung vom SC Ida hat, dann ist es der Sascha. Ich glaube, der hört da jeden Regenwurm husten und kennt ihn auch persönlich. Und ich glaube aber, dass es nicht ganz so schwer wird. Ich glaube, dass Ida die Kurve schon gekriegt hat. Da waren beim Marco Reich waren ein paar Unentschieden dabei am Anfang, glaube ich, aber da hat man schon gemerkt, dass die Mannschaft sich stabilisiert hat und Bodisere hat, glaube ich, von den 20 Spielen nur 11 gemacht. Das heißt, er hat diese ganze Zeit auch gefehlt, also auch dem Kakala gefehlt. Von daher glaube ich, dass Ida, ja, ich meine, von den Punkten ist es eng, aber ich glaube, die werden am Ende nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Also ist meine Einschätzung.
Okay, gut, ja. Da sind wir auf jeden Fall gespannt, wie es dann beim SC Ida läuft unter ihrem neuen Trainer, kann man im Prinzip immer noch sagen. Wir werden jetzt mal weiter wandern. Wir waren im Westerwald, dann sind wir mal kurz an die Nahe. Jetzt gehen wir mal in Richtung Koblenz, machen einen Schritt in Richtung Norden und auch in der Tabelle zumindest einen kleinen Schritt nach oben. Wir schauen auf die beiden Koblenzer Vereine, die sich noch ein bisschen nach unten orientieren müssen. Das wären zum einen der FC Rot-Weiß Koblenz auf Platz 11 und FC Kosmos. Ja, die Rot-Weißen, da ist mir aufgefallen beim Blick auf die Spiele, wie die Saison so gelaufen ist, dass der Saisonstart recht holprig war. Der erste Sieg, glaube ich, erst am 6. Spieltag. Aber danach haben sie sich schon ziemlich ordentlich gefangen, die Rot-Weißen, oder?
Ja, Start holprig von den Punkten her schon, aber wenn man so ein bisschen im Detail guckt, war es der Start in Karbach 2-3 hätte auch für Rot-Weiß ausgehen können. Dann waren Kaiserslautern 2 und Pirmasens auch nur mit einem Tor verloren. Also die waren
natürlich auch schwierige Gegner, ja.
Halt ein schwerer Start. Andererseits kann man sagen, vielleicht besser, wenn du die Großen in Anführungszeichen am Anfang hast, weil sie dann auch noch nicht so im Flow oder im Rhythmus sind. Aber da hätte auch durchaus schon eine andere Punktzahl rausspringen können. Dass es ein bisschen holprig bei Rot-Weiß am Anfang ist, ist so ein bisschen das Los in den letzten Jahren, weil sie halt auch viel im Sommer an Fluktuationen haben und Fatih Schiff dann als Trainer immer auch irgendwo eine neue Mannschaft aufbauen muss, ja, seit diesen Regionalliga-Zeiten auch, weil Rot-Weiß auch so ein bisschen sich als Sprungbrett oder Ausbildungsverein dann so einen Namen gemacht hat, wo halt Jungs dann kommen, die vielleicht eine gute Oberligasaison und dann direkt irgendwie weiter wollen, höher wollen, Regionalliga. Und das war ja auch so ein bisschen im Sommer dieser Running Gag bei der Suche nach dem Stürmer, dass der Fatih immer gesagt hat, ja, alle wollen in die Regionalliga, aber keiner sieht, dass er vielleicht erstmal da spielen sollte und sich auch Zeit geben sollte. Und deswegen, glaube ich, lag das auch am Start, aber die haben sich auch gefangen und haben jetzt ja auch im Winter nochmal gerade bei den Stürmern auch nachlegen können und auch jetzt gestern, glaube ich, zum Ende Deadline Day haben sie noch mit Felix Schlüsselburg einen sehr erfahrenen Regionalliga erfahrenen Spieler für die Defensive geholt, der auch mit Borussia Dortmund zweimal deutscher Meister in der Jugend geworden, also top ausgebildet ist, haben mit Onyeka Osimhene, ein Stürmer aus der Niedersachsen-Oberliga geholt, der da auch Tore geschossen hat und was ich finde auch eine spannende Personalie mit Tim Esten von Rheinland-Ligisten Andernach einen Spieler genau, geholt.
Vorher noch Bezirksliga, glaube ich, spielt das Jahr
vorher. Vorher ja. Torschützenkönig in der Bezirksliga bei SV Oberzissen. Und grundsätzlich bin ich ein Freund von solchen Personalien, dass man halt vielleicht auch in der Umgebung guckt, ja, wo sind Jungs, die vielleicht Oberliga können und es auch, ja, sich die Zeit geben, es zu probieren. Der Fatih hat, glaube ich, auch jetzt gesagt, er wird in der Vorbereitung ein paar Steine schleppen müssen, aber ich bin da schon ein Freund von, dass man versucht, auch Leute, die denen es vielleicht was wert ist, die vielleicht auch ein paar Zuschauer aus der Umgebung, wo sie herkommen, mit zu dem Verein ziehen, wo sie hingehen. Und natürlich ist es nicht einfach, in der Oberliga dann parat zu kommen. Ja, gerade Sprung, Bezirksliga, Rheinlandliga, dann Oberliga ist halt riesig nochmal. Das sieht man auch bei den Vereinen, wo dann die Leute das probieren und dann halt schnell dann wieder weg sind. Jetzt in Karbach-Emmelshausen sind jetzt auch wieder 3, 4, die aus der Rheinlandliga vielleicht kamen, die dann wieder im Winter gewechselt sind. Aber ich finde es spannend und würde mich freuen, wenn solche Jungs dann auch aus der Umgebung da Fuß fassen.
Ja, absolut. Also hast angesprochen, bei Rot-Weiß war einiges geboten im Winter, was so Personalien angeht. Ja, in der Liga geht's für den FC Rot-Weiß dann gegen Emmelshausen-Karbach weiter. Das ist dann auch eine knifflige Aufgabe. Zu Emmelshausen-Karbach kommen wir später noch zu sprechen. Wir machen am besten direkt weiter mit dem nächsten Koblenzer Verein, bei dem es auch im Winter einiges zu vermelden gab. Sowohl mit Blick auf neue Spieler, Abgänge, aber auch auf die Trainerposition. FC Kosmos Koblenz, Platz 9, stehen knapp vor den Rot-Weißen. Da war bis Ende 2025 Josef Kassal Trainer, aber da hat es dann auch Veränderungen gegeben. Kannst du da ein bisschen was zu sagen, Nico?
Gut, bei Kosmos ist immer viel im Fluss. Ja, selbst beim Trainer, wenn es prinzipiell als Aufsteiger ja gut läuft, ja, dann ist es trotzdem so, dass man sich dann zwar einvernehmlich irgendwo trennt, ja, und dann mit Manuel Moral-Fuster dann von Rot-Weiß Koblenz aus dem Jugendcampus einen Trainer holt, vielleicht auch mit dem Gedanken, okay, er war da lange, kennt die jungen Spieler, da ist es vielleicht auch nicht überraschend, wenn vielleicht irgendwann der eine oder andere sagt, ich folge mal meinem Trainer dahin und so. Und trotzdem ist es, von außen war es halt schon dann überraschend, dass du sagst, okay, er ist mit denen aufgestiegen. Ja, er hat dann, der Josef Kassal hat dann gesagt, die Mission ist so erfüllt. Andererseits muss ich sagen, mit jetzt 26 Punkten nach dem Abzug aus dieser Wechselfenstergeschichte, ist es ja auch noch nicht so, dass Kosmos safe in der Oberliga bleibt. Also ist die Mission dann auch aus meiner Sicht noch nicht erfüllt gewesen, aber die Trennung war dann trotzdem da und da ist halt, Kosmos ist immer viel Bewegung drin. Wie sich das dann auszahlt oder wie es dann zu Konstanz kommt, das müssen halt die Verantwortlichen da entscheiden.
Ja, genau. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie es dann mit dem neuen Trainer läuft. Heimspiel zum Jahresauftakt gegen Kaiserslautern 2, das wird direkt mal schwierig gegen den Spitzenreiter. Andererseits muss man sagen, im Hinspiel hat Kosmos dort auch gewonnen in der Pfalz, von daher alles ist möglich. Aber klar, viel im Fluss bei Kosmos, darf man auf jeden Fall mal mit Interesse draufschauen. Ist ja generell eine interessante Nummer natürlich, auch wenn es viele wissen. 3 Koblenzer Oberligisten, kommen wir später noch zur TuS zu sprechen. Ja. Das ist natürlich auch so eine spezielle Konstellation, sage ich mal. Aber damit verabschieden wir uns jetzt so ein Stück weit aus dem Tabellenkeller, beziehungsweise ja aus dem Mittelfeld, unteren Mittelfeld und schauen jetzt schon, ich sag mal, zu unserem Spitzentrio. Und da haben wir auf Platz 5 den FC Emmelshausen-Karbach. Der Verein ist schon mehrmals gefallen. Man kann ja immer noch sagen, dass es ein neuer Verein ist. Also im Prinzip das erste gemeinsame Jahr nach der Fusion zwischen dem TSV Emmelshausen und dem FC Karbach. Wie ist diese Hochzeit denn so gelaufen, Mirko? kannst du das zusammenfassen?
Also zusammenfassen. Klar, ich habe ja selbst eine Karbacher Vergangenheit. Die liegt zwar jetzt auch schon 13 Jahre zurück. Zu meiner Zeit, als es die ersten Rheinland-Liga-Derbys mit Emmelshausen gab, da war weder im Vorfeld noch im Nachklapp zu spüren, dass es 13 Jahre später mal ein Verein ist, ja, da war es halt schon immer noch, kamen die Sprüche und alles, aber ich denke trotzdem, dass der Zeitpunkt gut war, sich einmal für Karbach auch breiter aufzustellen, auch was das Ganze drumherum auch finanziell angeht. Emmelshausen ist in der Bezirksliga geschlittert, ja, hat dann durch Karbacher Hilfe auch, muss man sagen, die Bezirksliga noch gehalten, was auch, glaube ich, für die Fusion sehr wichtig war, dass man Oberliga und Bezirksliga besetzt, um auch jungen Spielern durch die Bezirksliga irgendwie das Sprungbrett zu geben, vielleicht ihre Spiele zu haben und dann auch irgendwann in den Oberligakader zu stoßen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es so eine schon eine Win-Win-Situation im Moment ist und dass die Kräfte da gebündelt worden sind und ja, und sich einfach die auch mit neuen Vorständen irgendwo, wo die Scheuklappen nicht mehr so da waren wie früher, glaube ich, auch sehr gut untereinander versteht. Und ja, ich glaube einfach, dass es ein paar Bretter zu bohren gab, um die Fusion dann durchzusetzen, was aber von Karbacher Seite, glaube ich, auch schon länger ein bisschen angedacht war. War vielleicht noch nicht der Zeitpunkt auch beim TSV gekommen, als man noch zusammen Oberliga gespielt hat und so weiter. Aber jetzt war der Zeitpunkt da und für mich ist es gelungen, ja, also muss ich sagen.
Also jetzt, wo du von dem Zusammenschluss nochmal erzählst, ich kann mich erinnern, da war ich noch freier Mitarbeiter für euch und für den, beziehungsweise für dich und den Michael Bongard, den wir an der Stelle mal grüßen können. Das war, glaube ich, in der Saison, in der Karbach seine erste Oberliga-Runde bestritten hat. Es war ein Vorbereitungsspiel, Freundschaftsspiel vor der Saison, Karbach gegen Emmelshausen. Da war ich als freier Mitarbeiter, habe den Spielbericht gemacht, aber ich kann mich noch erinnern, mit Freundschaftsspiel hat das nicht viel zu tun gehabt. Also da ging es schon, selbst bei so einem Spiel ging es ja noch ordentlich zur Sache. Aber andererseits, das ist jetzt auch schon wieder ja einige Jahre her. Ich müsste mal jetzt zurückrechnen, wann Karbach aufgestiegen ist damals. Ja,
ja, ich kann mich an viele Sachen erinnern.
Ja,
aus der Zeit. Und natürlich war das nicht abzusehen. Und wenn ich denke, ich glaube, das erste Rheinland-Liga-Aufeinandertreffen war vor 2000 Zuschauern mit ständigen Fangesängen der Karbacher gegen irgendeinen Emmelshausener Spieler, den man sich ausgeguckt hatte. Und aber ich glaube, es wird immer weiter so gehen müssen. Es wird öfter kommen. Ja, selbst Fatih Çift hat vor ein paar Tagen in unserem Interview gesagt,
genau, ja,
dass man eigentlich auch in Koblenz Kräfte bündeln müsste, um vielleicht auch wieder dahin zu kommen, wo vielleicht, sagen wir mal, der größte Koblenzer Verein dann auch schon mal war, wenn sowas möglich ist. Aber man weiß halt nicht, wann es soweit ist, wann jeder bereit ist dazu. Und ob es sein muss, kann ich auch nicht unbedingt beurteilen. Aber ich glaube schon, dass auch viele da im Hintergrund es so sehen. Aber es gibt halt auch noch viele, die ja da traditionsmäßig anders denken. Ja.
Absolut, und, ja.
Aber da muss man abwarten. Aber ich glaube, es wird noch öfter kommen. Nicht nur in dem oberen Bereich, sondern auch auf kleinerer Ebene, Kreisebene, Bezirksliga und so weiter.
Stimmt, ja. Aber wenn wir zurück auf Emmelshausen-Karbach kommen, also so wie die Runde bisher gelaufen ist mit Platz 5, wirklich sehr, sehr gut und ich würde auch sagen, weitestgehend im Soll, oder?
Ja, absolut. Also klar, es waren Karbach, Emmelshausen hatte, oder Emmelshausen-Karbach, ja, hatte einen goldenen Oktober, da haben sie 6 Spiele gewonnen, inklusive Pokal, und haben aber dann so ein bisschen vor der Winterpause die letzten 3 Spiele verloren, was aber Trainer Patrick Künast jetzt als genauso wichtig empfunden hat wie diese Oktoberserie, um vielleicht da auch als Mannschaft zu wachsen und auch zu sehen, wo man vielleicht hingehört, weil es gab ja dann auch schon viele, die dann, wo wollen die hin, wollen die in die Regionalliga und so weiter, und ich glaube, dann sieht man doch, wo man eigentlich jetzt noch auch richtig zu Hause ist, ja, und so an sich, klar, 5. Platz, ich glaube, dass in Karbach der Oberligaplatz dann vielleicht gehalten werden soll in Emmelshausen, Karbach, und aber dass da halt eine Riesensehnsucht auch noch ist nach einem Rheinland-Pokal, wo man schon 2-mal im Endspiel gegen Engers verloren hat. Und da weiß ich halt schon, dass da wirklich der Wunsch groß ist, vielleicht auch mal den Rheinland-Pokal hochzustemmen. Und ich glaube, das wird auch eine Rolle spielen, wie die Saison dann verläuft. Wenn man vielleicht im Halbfinale ausscheidet, Viertelfinale mit Betzdorf, sollte man eigentlich weiterkommen. Aber wenn es nachher hinten raus nicht mehr das große Ziel Endspiel hat, ob es dann noch wirklich auch die Mannschaft schafft, das trotzdem durchzuziehen und da am Ende zu stehen, wo sie jetzt stehen. Ja.
Genau. Ja, Rheinland-Pokal, das wird Anfang März im Prinzip für einige Vereine nochmal ein großes Thema. Bleiben wir aber erstmal in der Oberliga und ja, biegen im Prinzip so langsam auf die Zielgerade ein, weil wir noch zwei Mannschaften abarbeiten müssen. Gehen auf Platz 4, TuS Koblenz. Die stehen eine Position vor dem FC Emmelshausen-Karbach. Die TuS ist sehr gut aus den Startlöchern gekommen. Das ja, war auffällig, als ich mir die Ergebnisse, den bisherigen Saisonverlauf auch mal so angeschaut habe. Nach 14 Tagen waren es 10 Siege, 2 Remis und 2 Niederlagen. Danach, ja, so ein bisschen abgerutscht. Das sind dann 4 Spiele in Folge, die die TuS nicht mehr gewinnen konnte. 2 Remis, 2 Niederlagen. Hast du da so die Gründe im Blick, warum der TuS da so irgendwie die Luft ausgegangen ist? Oder ja, wie kann man das einschätzen? Ist das zu überspitzt formuliert?
Ja, ist schwer halt. Ich glaube, der Kader ist auch nicht der allergrößte bei der TuS. Und dann hast du halt auch, wenn du auf einmal Leon Waldminghaus und ein paar Langzeitverletzte hast, dann klar hast du A-Jugendspieler, die auch am Schluss gegen Kaiserslautern auf dem Platz standen, wie Buchheit oder Nick Alsbach sowieso, Welzel eingewechselt und holen da 0-0. Da ist halt Potenzial auch von der Jugend da. Aber insgesamt, glaube ich, ist die Oberliga so eng, dass du halt tatsächlich auch, wenn dir so Stützen, auch was wir bei Ida schon das Thema haben, rausbrechen, dass es dann auch vielleicht schwer wird. Zudem hat die TuS, kann man ja vielleicht auch noch so, diese Lokalduelle, sind sie jetzt auch nicht immer gut rausgegangen.
Haben nicht so gut funktioniert, ja. Das war, kurz überlegen, gegen Kosmos war es ein Unentschieden und gegen Rot-Weiß haben sie 1-2 verloren, müsste das gewesen sein.
Und
ne?
Karbach verloren, genau, in Engers verloren. Aber immer knapp, da waren noch rote Karten dabei, da waren Engers ganz lange die TuS klar überlegen. Aber da ist halt auch so die Frage, bei der TuS ist halt, hat der Michael Stahl ja auch gesagt, ist so ein Anspruch da, der halt vielleicht über Oberliga auch bei den Fans darüber hinausgeht. Und es ist vielleicht immer noch so, dass die in Anführungszeichen kleineren Vereine das vielleicht noch angespitzter sind, wenn es gegen die TuS geht. Und wenn man dann diese Derbys halt nicht so als Derbys annimmt, ja, weil die Fans vielleicht denken, Eintracht Trier ist unser Derby, da gehören wir eigentlich hin, dann ist es vielleicht auch, ist es dieser kleine Moment oder diese Kleinigkeit, die fehlt, um diese Dinge zu gewinnen. Aber ich glaube, es stehen ja noch ein paar Derbys an. Im Rheinland-Pokal könnte im Halbfinale Rot-Weiß gegen TuS drohen nicht, aber könnte auch kommen. Das war, glaube ich, auch das Spiel mit über 2000 Zuschauern, mit das bestbesuchte Spiel in dieser Saison in der Oberliga. Also glaube ich schon auch mit dem einen oder anderen Rückkehrer und jetzt auch ja nochmal mit 2 Neuen nachgelegt, wird die TuS da auf jeden Fall eine gute Rolle und auch mal aus meiner Sicht nicht mehr ganz nach vorne kommen, aber mit Engers, glaube ich, um den 3. Platz dann spielen.
Genau, muss man ja dazu sagen, beim Blick auf die Tabelle, die TuS hat erst 18 Spiele bestritten. Genau. Teilweise die Gegner haben 20 oder 19 Spiele auf dem Konto und ja, die TuS.
Allerdings muss man auch sagen, das erste Spiel, Nachholspiel ist gegen Pirmasens Pirmasens könnte mit einem Sieg auf Platz 1 springen. Man kann sie auch nicht einfach die 6 Punkte draufrechnen. Ne? Von daher wird man sehen, wie es dann läuft, gerade beim Start.
Genau, ja, gegen Pirmasens, der Tabellenzweite. Das wird natürlich direkt ein ordentlicher Gradmesser. Und damit wären wir tatsächlich fast am Ende angelangt. Wir kommen jetzt zum Tabellendritten, zum FV Engers. Es ist ein besonderes Jahr in Engers, weil es das erste ohne Sascha Watzlawick als Trainer ist, der viele, viele Jahre die Mannschaft betreut hat. Nachfolger Julian Veit, die Fußstapfen waren groß, aber wenn man sich das so von außen ansehen kann, dann hat auch dieser Übergang ganz gut funktioniert, oder?
Ja, finde ich auch. Also Sascha Watzlawick war 13 Jahre, glaube ich, in Engers und hat aber, glaube ich, auch dem Julian bestelltes Feld überlassen. Und klar, Julian ist auch ein Trainer, der mal minimum 24 Stunden am Tag Fußball lebt. Und ich hat auch in einem Interview jetzt gesagt, es ist kein falscher 50er dabei in der Mannschaft. Das ist eine gewachsene Mannschaft, die immer punktuell auch verbessert wurde, die jetzt auch ein paar Rückkehrer und noch Eldin Hatzic früher bei der Tussen Rot-Weiß verpflichtet hat, wo natürlich auch jetzt eine gewisse Strahlkraft mit den DFB-Pokal-Teilnahmen. Also das ist schon eine gute Truppe, die der Julian da übernommen hat. Und er hat es auch geschafft, genau das irgendwie weiterzuführen, vielleicht jetzt noch ein paar Sachen irgendwie auch seine eigene Note dann reinzubringen. Aber Engers ist schon eine sehr, sehr homogene und gute Truppe und ich glaube in manchen Sachen auch mit die beste Mannschaft, ob das Standards oder die Verteidigung ist. Also da sind sie schon sehr gut und das haben sie auch beibehalten und Julian hat das echt auch gut geschafft. So ein Übergang ist ja nicht einfach, ja.
Total, ja. Also da waren auf jeden Fall einige Herausforderungen gegeben, aber das sieht ja bisher ganz gut aus. In der Liga geht es für Engers gegen Hertha Wiesbach weiter. Vorher allerdings noch ein Pokalspiel, Rheinland-Pokal gegen Eintracht Trier, wird sicherlich auch ein Highlight. Rheinland-Pokal und Engers, beziehungsweise Pokalspiel und Engers, das passt ja. Mal schauen, ob sie da wieder für eine Überraschung sorgen können.
Ja, klar, Trier ist, glaube ich, auch bei Engers wird es ein Punkt sein. Ja, viele denken ja, sie haben Angstgegner. Mein Gefühl sagt mir, dass Trier das diesmal dann vielleicht schafft, weil jeder denkt, Engers macht's wieder. Aber gut, ich lasse mich da auch überraschen. In Engers ist immer schwer. Ich habe auch nach dem Trierer Spiel gegen Kosmos im Pokal mit Tommy Klaasen dann auch dem Trierer Trainer noch ein bisschen sprechen können. Also da ist schon eine Menge Respekt auch vor dem Spiel in Engers. Und ja, ich meine, die haben schon ein paar Mal dran geschnuppert, Bochum gespielt, dann auch jetzt Frankfurt vor 10.000 im Oberwert. Also da willst du als Spieler auch, glaube ich, immer wieder hin. Aber es wird, Rheinland-Pokal wird eine spannende Kiste, glaube ich.
Auf jeden Fall, ja. Gutes Schlusswort, würde ich sagen, denn damit wären wir auch tatsächlich am Ende angelangt. Ja, vielen Dank, Mirko, dass du dir Zeit genommen hast, Gerne. Dass du Auskunft gegeben hast. Hat Spaß gemacht. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr eingeschaltet habt und folgt uns gerne auf Instagram, in Social Media. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr auch gerne abonnieren. Das würde uns freuen. Wir verabschieden uns hiermit und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Macht's gut.